Lesen also Johannes Evangelium Kapitel 13, die Verse 31 bis 33. Als er nun hinausgegangen war, sprach Jesus: Jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht. Und Gott ist verherrlicht durch ihn. Wenn Gott verherrlicht ist durch ihn, so wird Gott auch ihn verherrlichen durch sich selbst. Und er wird ihn sogleich verherrlichen. Kinder, nur noch eine kleine Weile bin ich bei euch. Ihr werdet mich suchen. Und wie ich zu den Juden sagte, wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht kommen. So sage ich es jetzt auch zu euch. Lasst uns beten. Ewiger Gott, heiliger Vater, dein Wort ist Wahrheit. Wir bitten dich, heilige uns in deiner Wahrheit. Gib uns Erkenntnis deines Wortes und Verständnis für dein Wort, damit dieses Wort uns und unser Leben verändert. In Jesu Namen. Amen. Also ich glaube, es war am Freitag oder am Donnerstag, am Schreibtisch saß, um mein Predigtmanuskript zu schreiben, habe ich noch einen Text gelesen. Was mich überrascht hat, war der positive Ton, den Jesus auf einmal anschlägt. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, wir haben das vor 2 Wochen betrachtet gehabt. In Vers 21 heißt es noch, als Jesus dies gesagt hatte, wurde er im Geist erschüttert. Jesus wurde richtig, richtig traurig. Und dann sehen wir, wie Jesus vorhersagt, dass Judas ihn verraten wird. Und er gibt ihm das Stück Brot zu essen, das er erst in den Dip getaucht hatte. Und dann heißt es in Vers 30, als nun jener den Bissen genommen hatte, ging er sogleich hinaus. Es war aber Nacht. Judas ist gegangen, um Jesus zu verraten. Das war das Ziel. Deshalb ist er gegangen. Und nun kommentiert Johannes, als er nun hinausgegangen war, sprach Jesus: Jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht. Die Stimmung des Textes schwingt auf einmal wieder völlig um und ist positiv. Und Jesus scheint fröhlich zu sein über die Tatsache, dass der Sohn des Menschen, also er selbst, und auch Gott verherrlicht ist. Ich denke, wir sehen hier eins, was wichtig ist, was das Leben Jesu gekennzeichnet hat, nämlich, dass es ihm in erster Linie, in allererster Linie nicht um sich selbst ging, nicht um die Jünger ging, es ging ihm sogar nicht um Judas, sondern es ging um eine einzige Sache, nämlich um die Herrlichkeit Gottes. Es ging ihm darum, dass Gott, der Vater, durch ihn verherrlicht wird. Und das ist das, was wir heute betrachten werden, die Verherrlichung Gottes. Und wir werden als erstes sehen, die Verherrlichung in Christi Erniedrigung und die Verherrlichung in Christi Erhöhung. Wenn wir unsere Katechismen betrachten, die Westminster Katechismen, die erste Frage in beiden Katechismen ist exakt die gleiche, nämlich, was ist die Hauptaufgabe des Menschen? Die Hauptaufgabe des Menschen ist es, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Und der Katechismus stellt die richtige Frage in Frage 2, wenn er fragt, welche Regel haben wir, welche Anleitung haben wir, um das zu tun? Und die Antwort ist das Wort Gottes. Wenn wir wissen wollen, wie wir das tun, dann müssen wir ins Wort Gottes schauen. Aber wenn wir uns fragen, welches Vorbild haben wir, Gott zu verherrlichen und uns an ihm zu erfreuen, dann müssen wir auf unseren Herrn und Heiland Jesus Christus schauen. Denn er ist letzten Endes das Vorbild, das in allem Leid, in aller Qual, die auf ihn zukommt, sich an Gott gefreut hat, an seinem Vater gefreut hat. Und er ist es, der in allem, was er getan hat, seinem Vater verherrlicht hat. Deshalb lasst uns betrachten die Verherrlichung Gottes in Christi Erniedrigung. Das ist ein mehr oder weniger theologischer Begriff. Wir meinen in Christi Erniedrigung alles von seiner Inkarnation, von der Menschwerdung bis zu seinem Tod und seine Grablegung ist theologisch eingeteilt als die Erniedrigung. Und wir sehen diese Einteilung selbst, denn Jesus sagt, er verherrlicht Gott den Vater durch ihn und dann heißt es, dass Gott ihm verherrlichen wird und ihn erhöhen wird. Wir sehen also, Christus wurde erniedrigt. Und eins macht Jesus deutlich von Anfang an, vor allem im Johannesevangelium, dass er nicht gekommen ist, um sich selbst zu präsentieren. Jesu Ziel war nicht, auf der Bildfläche zu erscheinen und zu sagen, hier bin ich, ich bin der Große, Messias, ich bin derjenige, der Wunder tut, ich bin derjenige, der eine unaussprechliche Redegabe hat, sondern Jesu hat alles getan, um Gott zu verherrlichen, um ihm alle Ehre zu geben. Er hat sich jedes Mal in den Dienst seines Vaters gestellt. Als Jesus in Johannes 6 ausführlich darüber redet, was sein Erlösungswerk für Konsequenzen hat und wer alles erlöst wird und wer nicht erlöst wird, macht Jesus eins deutlich: Alles, was ich tue, ist dem Willen des Vaters zu erfüllen. Der Willen des Vaters ist, dass alle, die zu mir kommen, erlöst werden. Jesus hat sich in den Dienst seines himmlischen Vaters gestellt. Sein Ziel war es, Gott zu verherrlichen. Und hier in vielleicht dem letzten Mal, das er mit seinen Jüngern hatte, bevor er festgenommen wird, sagt Jesus: Jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht und Gott ist verherrlicht durch ihn. Jetzt als Judas den Raum verlassen hat. Jetzt als Judas in die Nacht hineingegangen ist, aus der Gemeinschaft der Heiligen, aus der Gemeinschaft Christi, in die Nacht, ein Bild für Verlorenheit, Sünde, Gottlosigkeit. Jetzt als Judas kurz davor ist, zu den Pharisäern zu gehen und Jesus zu verraten. Wir wissen, dass aus dem Verrat die Festnahme, aus der Festnahme die Verurteilung und dann der Tod und die Grablegung folgt. Und Jesus sagt: Jetzt, zu diesem Zeitpunkt, ist der Sohn des Menschen verherrlicht. Zu dem Zeitpunkt, wo wir sagen würden: Niemals. Jetzt ist die dunkelste Stunde auf dem Höhepunkt angekommen. Jetzt geht's für Jesus zum Ende zu. Und doch sagt Jesus: Jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht. Wir sehen, dass selbst hier, wo Jesus wusste, dass er leiden muss, er dennoch weiß, all dies ist Teil dessen, dass er und sein Vater verherrlicht wird. Der Verrat und die Folgen des Verrats waren nötig, damit Gott verherrlicht wird. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist: Warum? Warum muss dies alles geschehen, was jetzt folgt, damit Gott Ehre erhält? Hätte Gott nicht viel mehr Ehre erhalten, wenn er die Feinde alle geschlagen hätte? Hätte Gott nicht viel mehr Ehre erhalten, wenn Christus wirklich der Messias gewesen wäre, den jeder erwartet hat, der auf einem Pferd geritten kommt mit einem riesigen Heer und die Römer vertreibt und Israel wiederherstellt, vom einem Ende bis zum anderen? Wäre Christus nicht viel mehr Ehre zuteil geworden, wenn er die ganze Erde auf einmal zu seinen Jüngern gemacht hätte? Und wenn das, was Adam im Garten Eden nicht geschafft hat, nämlich den Garten über die Erde zu verbreiten, wenn Jesus das geschafft hätte in seinem ersten Kommen, wäre das nicht viel herrlicher und großartiger gewesen? Warum sagt Jesus: Jetzt, wo das Leiden richtig anfängt, ist der Sohn des Menschen und durch ihn Gott verherrlicht? Ich denke, wir finden zwei Antworten. Die erste Antwort ist: Gott wird verherrlicht durch Jesu Gehorsam. In Christi Erniedrigung, glaube ich, besteht der größte Teil der Herrlichkeit Gottes darin, dass Christus gehorsam war. Auf ganz vielen Ebenen. Denk daran, Jesus im Garten Gethsemane ist auf seinen Knien, betet zu Gott, dem Vater, weiß genau, was geschieht und was sind seine Worte: Herr, lass diesen Kelch an mir vorbeigehen. Christus wollte nicht verurteilt werden. Christus wollte nicht am Kreuz sterben, weil er wusste, was auf ihn zukommt. Und doch sagt er: Ich tue es, wenn es dein Wille ist. Und er wusste, dass es der Wille des Vaters ist. Und es ist leicht gesagt, Christus wollte nicht, aber eigentlich wollte Christus auch, weil er wusste, dass es nötig ist. Und weil er wusste, dass dieser Gehorsam, den er mit sich bringt, Gott Ehre bringt und ihn verherrlicht. Achtet auf die Worte, die Paulus später, wahrscheinlich um die 10, 20, 30 Jahre später schreibt. In Philipper 2 schreibt Paulus: Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen in seiner äußeren Erscheinung. Als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Wenn gleich auf die folgenden Verse zurückgehen wirst, dann heißt es, deswegen hat Gott ihn erhöht. Aber Paulus macht deutlich, was uns mittlerweile im Johannesevangelium klar geworden sein sollte, dass Jesu Ziel war, gehorsam zu sein. Gehorsam gegenüber seinem Vater. Und daraus haben wir zwei Anwendungen für unser Leben. Die erste Anwendung, die wir hieraus finden aus dem Gehorsam Christi, ist wahrscheinlich die herrlichste Anwendung, die wir überhaupt finden können, nämlich die Lehre der Apostel, die wir immer wieder finden im Neuen Testament, dass Christi Gerechtigkeit und Christi Gehorsam uns angerechnet wird. Erinnert euch an den bekannten Vers 2. Korinther 5, Vers 21, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, zur Sünde gemacht, damit wir in ihm, in Christus, zur Gerechtigkeit Gottes werden. Christi Gehorsam, so grausam es für ihn war und so unverständlich es vielleicht für uns auf dem ersten Blick ist, ist unsere Gerechtigkeit geworden. Christi Gehorsam ist der Gehorsam geworden, den Gott von uns fordert und der uns angerechnet wird. Und die erste Anwendung, die wir daraus haben, ist, dass wir Gott loben sollten. Wir sollten Gott dafür danken, dass Christus Gehorsam ist, was wiederum dazu führt, dass Gott alle Ehre erhält. Wir sehen also, dass der Gehorsam Christi in seiner Erniedrigung Gott Ehre bringt. Ich denke auch, dass die Anwendung, die wir daraus ziehen können, weiter ist, dass Gott alle Ehre erhält durch unseren Gehorsam. Christus wird der Erstgeborene unter Brüdern genannt. Paulus sagt in Philipper 2, Vers 5, dass wir wie Christus gesinnt sein sollen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. In Demut gekleidet und in Gehorsam Gott gegenüber. Und für die Leser des Philipperbriefes hieß es sogar, genauso wie Christus gehorsam zu sein, bis zum Tod vielleicht, bis zum Tod am Kreuz vielleicht sogar. Ich denke, in seinem Leiden, in seinem Sterben gibt uns Christus das größte Vorbild, nämlich, dass wir Gott Ehre geben und ihn verherrlichen, wenn wir gehorsam sind. Ich weiß nicht, ob ihr diese Armbänder und Halskettchen kennt, WWJD, was würde Jesus tun? What would Jesus do? Aber egal. Und die Leute versuchen, sich die Frage zu stellen, was würde Jesus in dieser Situation tun? Und oftmals, glaube ich, ist die Frage falsch, weil wir nicht der Sohn Gottes sind und wir nicht am Kreuz für die Erlösung des Volkes Gottes sterben müssen. Aber wenn wir uns die Frage stellen müssen, dann sollten wir uns eigentlich sagen, was fordert Gott von uns? Denn genau darin war Christus uns das Vorbild. Im Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes, gegenüber dem Gesetz. Christus war gehorsam, ja, gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und dadurch wurde Gott verherrlicht. Ich denke aber auch, dass Christus hier sagen kann, jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht und durch ihn Gott, weil er wusste, worin es endet, nämlich in der Erlösung des Volkes Gottes. Das ist der zweite Grund, warum Jesus davon überzeugt war, dass jetzt er verherrlicht wird und Gott verherrlicht wird, weil durch das, was geschehen wird in den nächsten Stunden im Prinzip, das Volk erlöst wird, seine Braut erkauft wird. Das Volk, was Gott ihm vor Anbeginn der Zeiten versprochen hat, wird Christus, wenn er am Kreuz hängt und stirbt, erlösen und erkaufen. Glaube Gott erhält keine größere Ehre als durch die Erlösung seines Volkes. Und es war schon immer sein Ziel, sein Volk zu erlösen, damit er dadurch verherrlicht und geehrt wird. Erinnert euch daran, was der eigentliche Auftrag Moses war, als er nach Ägypten ging. Es war, damit sein Volk in die Wüste ziehen kann, um Gott Opfer zu bringen und ihn anzubeten und ihn zu ehren. Als Gott die 10 Gebote einleitet und Gehorsam fordert, leitet er die 10 Gebote ein mit: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft geführt hat. Gott hat sein Volk erlöst, um dadurch Ehre zu erhalten. Die größte Ehre Gottes, die größte Herrlichkeit Gottes sehen wir, als Gott sein Volk erlöst. Jesus sagt, jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, ob euch das noch auf dem Schirm ist, aber Johannes benutzt im Evangelium oft, wenn er über die Kreuzigung Jesu spricht, dass Jesus erhöht wird. Und es ist ein bisschen die Ironie, die Johannes gerne in seinem Evangelium verwendet, denn es ist eigentlich eine Erniedrigung gewesen für die Römer, jemanden ans Kreuz zu hängen, nackt dort leiden zu lassen. Aber es war Christi Erhöhung, wo die Herrlichkeit Gottes zum Ausdruck kommt. Wo Christi Herrlichkeit zum Ausdruck kommt. Gottes Gericht wird entladen, seine Heiligkeit wird sichtbar und zugleich seine Liebe und seine Gnade, dass er alle Schuld seines Volkes auf diese eine Person am Kreuz legt. Und Johannes leitet uns ein in das Evangelium und beschreibt uns Christus als eine Herrlichkeit vom Vater, eine Herrlichkeit des Eingeborenen voller Gnade und Wahrheit. Und genau das sehen wir am Kreuz. Die Herrlichkeit Gottes voller Gnade und Wahrheit. Und genau dessen war sich Christus bewusst, dass jetzt, wo Judas alles in die Wege leitet, damit Christus am Ende am Kreuz hängt, genau jetzt wird die Herrlichkeit des Sohnes des Menschen sichtbar und dadurch auch die Herrlichkeit Gottes. Wir sehen also, dass in dieser Erniedrigung Gott auf verschiedene Art und Weise verherrlicht wird. Wir sehen auch, dass Jesus weitergeht und von einer anderen Verherrlichung spricht. Und das ist der zweite Punkt heute Morgen, die Verherrlichung Gottes durch Christi Erhöhung. Wir haben gesehen, die Erniedrigung Christi war seine Menschwerdung bis zu seiner Grablegung. Und die Erhöhung ist nichts anderes als die Auferstehung bis in alle Ewigkeit. Bis Gott alle seine Feinde unter seine Füße gelegt hat. 1. Korinther 15 sagt, dass wenn Gott alle Feinde unter seine Füße gelegt hat, Christus die Herrschaft Gott wieder übergibt. Die Verherrlichung Gottes durch Christi Erhöhung. Achte darauf, wie Jesus davon spricht. Jesus sagt, wenn Gott verherrlicht ist durch ihn, so wird Gott auch ihn verherrlichen durch sich selbst und er wird ihn sogleich verherrlichen. Viele Personalpronomen, um es in andere Worte zu fassen, wenn Christus Gott den Vater verherrlicht hat auf Erden, wird Gott der Vater Christus verherrlichen und Christus wird dann wieder dadurch Gott den Vater verherrlichen. Jesus sagt, wenn Gott verherrlicht ist, also nachdem Jesus am Kreuz gestorben ist und beerdigt worden ist und wie wir in unserem Bekenntnis bekennen, hinabgestiegen ist in das Reich des Todes, also wirklich im Grab lag und 3 Tage physisch tot war, dann wird Gott ihn verherrlichen durch sich selbst. Und genau das ist letzten Endes die Erhöhung Christi. Wir lesen, dass Jesus sein Leben gibt und es wieder an sich nimmt. Wir lesen, dass er durch die Kraft des Heiligen Geistes von den Toten auferweckt worden ist. Wir lesen aber im Wort Gottes auch, dass Gott, der Vater, ihn aus den Toten auferweckt hat. Wir lesen, dass Christus von der Erde hinweggenommen wird und auffährt in den Himmel. Hebräer 1 sagt uns, dass Christus, nachdem er alles vollbracht hat, was er auf Erden vollbringen musste, sich gesetzt hat zu Rechten Gottes. Christus wird erhöht, nachdem er Gott verherrlicht hat in seiner Erniedrigung. Wenn wir Philipper 2 weiterlesen, ab Vers 8 heißt es, und in seiner äußeren Erscheinung, als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht. Seht ihr, was Paulus hier aufgreift? Weil Christus gehorsam war bis zum Tod und darin Gott verherrlicht hat. Deshalb erhöht ihn Gott, dem Vater, über alle Maßen und hat ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Gott erhöht Christus über alle Maße. Und weil alle Welt irgendwann eines Tages am Ende der Zeit Christus als den Herrn bekennen wird, wird Gott in Christus wieder verherrlicht. Und wir, die wir durch Christus zu Gott dem Vater kommen, verherrlichen Gott in Christus. Genau das ist das, was Jesus versucht in Vers 32 in kurzen Worten zum Ausdruck zu bringen. Nicht, was er versucht, sondern was er zum Ausdruck bringt. Was für uns vielleicht, weil wir nicht mit dem Griechischen mächtig sind, weil wir vielleicht auch mit der hebräischen Denkweise und Kultur nicht vertraut sind, Schwierigkeiten haben zu verstehen. Aber Jesus sagt, ich werde ihn jetzt verherrlichen durch alles, was geschieht, und Gott wird mich erhöhen. Ich werde zur Rechten Gottes sitzen und dann werde ich Gott weiterhin verherrlichen. Und Jesus' Schwerpunkt hier ist nicht darauf, dass Gott ihn erhöhen wird, sondern dass Gott verherrlicht wird. Dass Gott über alle Maße verherrlicht wird. Und Jesus macht sicher, wie das geschieht, damit seine Jünger nicht verwirrt sind. Er sagt in Vers 33, Kinder, nur noch eine kleine Weile bin ich bei euch. Er sagt, jetzt ist die letzte Stunde angebrochen. Und in einer kleinen Zeit, in einem kurzen Zeitraum werde ich sterben. Eine kleine Weile bin ich bei euch, ihr werdet mich suchen, und wie ich zu den Juden sagte, wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht kommen, so sage ich es jetzt auch euch. Kapitel 7, Vers 33, hat Jesus die gleichen Worte benutzt, um die Juden zu warnen und zu sagen, nur noch eine kurze Zeit bin ich bei euch. Und dann werdet ihr mich nicht mehr finden. Und er wollte die Juden damit warnen und sagen, ihr müsst jetzt anfangen, an mich zu glauben. Weil irgendwann könnt ihr mich nicht mehr finden. Und jetzt sagt Jesus das Gleiche seinen Jüngern, aber nicht mit dem Ziel, um sie zu warnen, sondern um sie zu ermutigen. Es ist euch aufgefallen, dass Jesus hier eine Unterscheidung macht. Er sagt, wie ich zu den Juden sagte, und dann sagt er, so sage ich es jetzt auch zu euch. Jesus macht hier schon eine Unterscheidung zwischen dem Volk, den Juden und zwischen seinen Jüngern, obwohl es alles Juden waren. Jesus macht hier eine Unterscheidung und die macht uns deutlich, dass es zwei verschiedene Gruppen mit zwei verschiedenen Aussagen quasi angesprochen wurden, nämlich die, die nicht glauben und die, die Jesus nachgefolgt sind. Und für die, die Jesus nachgefolgt sind, soll es eine Ermutigung sein, dass Gott zum Vater geht, um dort zu Rechten des himmlischen Vaters zu sitzen und dort alle Ehre zu erhalten und Gott zu verherrlichen. Ich glaube, dass wir oft den Fehler machen, dass wir aufhören zu denken, Christus ist verherrlicht, wenn Christus zu Rechten Gottes sitzt. Aber es ist interessant, dass zum Beispiel der Hebräerbriefschreiber genau erst dort anfängt, über die Herrlichkeit Christi zu sprechen. Es ist die Einleitung für den Hebräerbriefschreiber, um dann aufzuzeigen, wie herrlich Christus ist als unser Hohepriester im himmlischen Heiligtum. Und Paulus sieht es genauso. Paulus in Philipper 2 macht deutlich, dass es nicht allein die Himmelfahrt ist, sondern dass Christus einen Namen verliehen bekommen hat, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Paulus geht bis zum Ende, bis zur Wiederkunft Christi, denn dann werden alle, die im Himmel sind, alle, die auf Erden sind und alle, die unter der Erde, mit anderen Worten, alle, die gestorben sind, Christus bekennen. Wenn er kommt und alle Menschen auferstehen werden, werden alle Jesus Christus loben, ob sie gerettet sind oder nicht. Und Gott erhält dadurch seine Ehre. Die Erhöhung Christi endet nicht mit seiner Himmelfahrt. Die Erhöhung Christi endet, wenn man so will, wenn sie überhaupt endet, denn er wird seinen Status, den er zur Rechten Gottes hat, nie mehr verlieren, wenn die Erde endgültig vernichtet und gerichtet wird. Und selbst dann fängt die Verherrlichung Gottes im perfekten, vollen Ausmaß erst an. Denn dann werden wir sündlos sein. Und wie der Psalmist schreibt, wir werden wie Träumende sein. Wir werden Gott in aller Herrlichkeit sehen können, ohne Angst haben zu müssen, dass wir verzehrt werden. Wir werden vor Gott stehen und ihn loben und preisen und ihn anbeten. Wenn wir also betrachten, wie Christus Gott den Vater verherrlicht hat in seiner Erniedrigung und wie er ihn weiterhin verherrlicht in seiner Erhöhung, das ist alles letzten Endes nur ein Anfang, in dem wir mit einstimmen können, dass wir Gott verherrlichen, bis zur Fülle, bis zur Vollkommenheit. Und wir sollten von Christus lernen, im Gehorsam jetzt zu leben, Gottes Wort gegenüber, bis wir dann zum Vater genommen werden. Sei es dadurch, dass wir sterben oder sei es dadurch, dass Christus wiederkommt. Eines Tages werden wir Gott völlig verherrlichen können in seiner Herrlichkeit. Amen.